Podcast. Können Menschen überhaupt Demokratie? Einige Gedankensplitter von Wulfing Kranenbrücker. Immanuel Kant bemerkte in seinem Manifest für die Zukunft der Menschen zum ewigen Frieden, dass Demokratie eigentlich eine Unform als bürgerliche Verfassung sei, weil dort die Herrscher gleichwohl auch die Beherrschten sind und eine Änderung der Verfassung ausschließlich durch eine blutige Revolution möglich sei. Wenn man nur das Mehrheitsprinzip für eine Entscheidungsfällung kennt, mag dieser Pessimismus berechtigt sein. Ein Rudolf Steiner war da durchaus optimistischer, regt aber auch mit seiner Dreigliederung des sozialen Organismus zu einer richtigen Zuordnung der Begriffe der Französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit an. Freiheit kann sich seinen Überlegungen nach nur im Geistesleben verwirklichen. In der Wirtschaft und im Rechtswesen sind Bindungen und feste Regeln unbedingt notwendig. Gleichheit ist die Basis der rechtlichen Organisation einer Gesellschaft, die wir genau jetzt so dringlich vermissen. Der revolutionäre Kern seines sozialen Entwurfes für die Menschheit ist der Begriff der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, der unserem heutigen Dogma vom gnadenlosen Wettbewerb der Marktteilnehmer völlig zuwiderläuft. Er ist aber auch der Kern der grünen Bewegung ab Mitte der 60er Jahre gewesen, als ein Baldur Springmann, Josef Beuys und Clemens Kubi sowie eine Petra Kelly noch Ideengeber in der Grünen Partei waren. Diese Dreigliederung finden wir auch in der Entsprechung beim Individuum als Körper-, Seele- und Geist-Trinität, die sich erst mit dem physischen Ableben auflöst. Dem Körper können wir die Bedingungen des Wirtschaftslebens zuordnen. Wir können uns zwar relativ frei bewegen, aber unsere engen Grenzen müssten uns bei den elementaren Bedürfnissen wie Essen, Trinken, Atmen und Schlafen bewusst werden. Dass wir als Menschen nicht alleine überleben können, dürfte die auf physische Verordnung im Gehirn des Empfindens für Schmerz direkt neben dem Empfinden für Einsamkeit recht deutlich machen. Um die Balance zwischen den individuellen Bedürfnissen und der Notwendigkeit des Individuums, sich innerhalb einer Gemeinschaft verorten zu können, sind wir mit Gefühlen ausgestattet worden. Das ist der seelische Bereich. Da hier das Allermeiste unbewusst abläuft, weshalb wir Musik genießen und tanzen können, ist hier das Regelwerk des Rechtswesens zuzuordnen. Grenzen überschreiten und Welten bauen können wir nur im Geist. Die Macht, die wir dort entfalten können, können nur diejenigen erahnen, die es gelernt haben, wie man denken kann. Das ist der Bereich, der früher nur den Göttern vorbehalten war. Wie lange dieses Ringen innerhalb der Menschheit schon besteht, zeigen uns die griechischen Sagen des Prometheus, der den Menschen den Gebrauch des Feuers übermittelte, und dem endlosen Bemühen des Odysseus gegenüber seinem Widersacher auf der göttlichen Seite, dem Poseidon, römisch Neptun, seine Individualität zu verteidigen. Insofern sollten wir geduldig sein, wenn wir wahrnehmen müssen, dass wir die optimale Staatsform immer noch nicht verwirklicht haben. Was wir allerdings erkennen sollten, wollen wir jemals einen Gesellschaftsvertrag entwickeln, der die individuellen Bedürfnisse mit den sozialen Notwendigkeiten der Gemeinschaft in Einklang bringt, dann müssen wir darauf achten, dass die Wächter und Konstrukteure dieser Verfassung Menschen sind, die in sich ruhen und einen harmonischen Dreiklang ihrer Anteile von Geist, Seele und Körper in sich selbst verwirklicht haben. Schauen wir uns das Personal an, welches zurzeit behauptet, für das Wohl des Staates und der Menschheit aktiv zu sein. Da ist eine Christine Lagarde, verurteilte Millionenbetrügerin. Sie ist die Herrin über unser Geld und vor allem dessen Wert. Oder Mario Draghi, italienischer Staatspräsident. Er war vorher Chef der EZB. Ein Karl Lauterbach will uns als Cheflobbyist der Pharmaindustrie Gesundheit verkaufen. Und unsere ehemalige Familien- und Verteidigungsministerin ist jetzt am Gipfel ihrer Inkompetenz als EU-Kommissionspräsidentin angekommen. Diese kleine Auslese macht deutlich, wir müssen unbedingt die Methoden ändern, mit denen wir Menschen in solche Führungspositionen wählen, beziehungsweise auch einmal grundlegend überlegen, ob es solch mächtige Positionen innerhalb der menschlichen Gesellschaft überhaupt braucht. So ein Egon Bahr. In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Aber zuvorderst gilt es dafür zu sorgen, Möglichkeiten zu erschaffen, damit überhaupt Menschen sich harmonisch entwickeln können. War unser Schulsystem nach den Erkenntnissen von Pädagogen, Neurologen und Sozialforschern schon ab dem Beginn der 80er Jahre mehr als erneuerungsbedürftig erkannt, so hat diese Corona-Krise die permanente Kindswohlgefährdung ab dem Besuch einer Kita endgültig sichtbar gemacht. Mir ist schon in den 90er Jahren bei einer Podiumsdiskussion der Satz herausgerutscht, dass jeder, der durch unser deutsches Schulsystem gegangen ist, geistig behindert ist. Ich musste bislang noch keinen Deut davon zurücknehmen. Es wird wohl noch ein weiter Weg werden, bis wir die ersten uns anvertrauten jungen Menschen in ihrer angeborenen Individualität ausgebildet haben werden, mit der sie dann der Gemeinschaft durch ihre gewürdigte Einzigartigkeit den größten Nutzen zurückgeben können. Mit den heutigen praktizierten Erziehungsmodellen beraubt sich die Gesellschaft selbst dem wertvollsten kreativen Potenzial, den ein in seiner Individualität gestärkter Mensch entwickeln kann. Darum schauen wir alle zu den Künstlern auf, die es irgendwie geschafft haben, ihren Geist durch die Schreddermühlen von Schule und Erziehung lebendig zu erhalten. Unsere Gesellschaftsordnungen sind aber gerade jetzt im Moment weltweit in einem Endstadium, der sogar die Überlebensfähigkeit der gesamten Menschheit in Frage stellt. Wir haben die Wahnvorstellung der nach oben gespülten Psychopathen nicht ernst genommen, die sie unter anderem auch in den Georgia Guidestones sogar in Stein gemeißelt haben. Erst durch die Fantasien eines Great Reset von Klaus Schwab nehmen die Menschen allmählich wahr, die meinen das tatsächlich ernst. Schon Goethe warnte Friedrich Schiller schon vor den Mächten, die im Verborgenen die Fäden zogen und vollkommen jenseits der natürlichen Moralvorstellungen brutal ihre Interessen durchsetzten. Die Liste der ermordeten Idealisten, Erfinder und Künstler ist lang, die diesen empathielosen Möchtegern-Halbgöttern im Wege standen. Kant weist in seinem Manifest zum ewigen Frieden darauf hin, die größten Gefahren für den Frieden sind stehende Heere und geheime Verträge. Wir müssen es heute etwas erweitern, indem wir die Gefahren von unendlich großen Geldmengen in der Hand einiger weniger Oligarchen dazuzählen müssen. Dass dazu auch der freie Zugang zu Informationen wichtig ist, zeigt die Geschichte der Entstehung der ultimativen Macht der Bankiers. Es waren die Rothschilds, die durch die neu entstandene Technik der Telegraphie ihren Wissensvorsprung nutzten, den anderen Marktteilnehmern an der Londoner Börse einen anderen Ausgang der Schlacht von Waterloo zu vermitteln, um durch die Panikverkäufe den Grundstock für ihr gewaltiges Vermögen zu legen, mit denen sie später Staaten erpressen konnten. Heute kann ein Bill Gates die WHO und die UNO kaufen, um sich die Interessen seiner Clique von den Staaten der Welt auch noch bezahlen zu lassen. Auf der einen Seite gibt es die klassischen Geheimlogen, wie die Freimaurer, oder die exklusiven Clubs, wie die Bilderberger oder das World Economic Forum, die seit langem im Verborgenen ihre Fäden ziehen. Auf der anderen Seite sind es die als so harmlos daherkommenden NGOs, die mit hehren Zielen zahlende Mitglieder suchen und in ihren Statuten fast ausschließlich vorgeben, für das Wohl der Welt, der Natur oder sonst welchen noblen Zielen zu agieren, aber in Wirklichkeit fünfte Kolonnen der Oligarchen sind, um ihre alles andere als noblen Ziele unter dem Beklatschen der blöden Masse umzusetzen. Ich habe anfangs die Frage gestellt, ob die Menschen tatsächlich fähig sein können, eine Staatsform wie die Demokratie zu verwirklichen. Wir kennen die Versuche, die Macht der Oligarchen durch eine demokratische Verfassung zu binden, bislang nur aus der griechischen Antike. Diese Versuche müssen sich die Kritik gefallen lassen, dass Demokratie nur eine brüchige Luxusversion eines Gesellschaftsvertrages ist, der nur in guten Zeiten ausreichender Versorgung möglich ist. Was völlig vergessen wurde im Gedächtnis des menschlichen Kollektivs, dass die amerikanische Verfassung zum Teil aus dem Gedankengut der Irokesen stammte, Gaya Nashagowa, die in ihren Langhäusern im Palaver der Stammesältesten nach dem tragfähigen Konsens suchten, der neben den aktuellen Bedürfnissen der Gegenwart auch noch die Interessen der Urenkel im Blick hatte. Mit dem Blick vom Raumschiff auf die Erde aus der Apollo-Mission von 1968 wurde auch der Masse der Menschen allmählich bewusst, wie wir alle gemeinsam auf einer kleinen, empfindlichen Kugel durchs Weltall treiben. Keiner kann auswandern. Wir müssen die Probleme, die wir uns zum größten Teil selbst geschaffen haben, auch gemeinsam lösen. Die 0,01% der Superreichen haben zwar auch über eine Alternative 3 nachgedacht, mussten aber doch recht schnell einsehen, dass auch für sie nur hier ein Überleben möglich sein wird. Wenn du dich nicht für Politik interessierst, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn die Politik sich nicht für dich interessiert. Dies sollte das Motto von Anhängern der Demokratiebewegung sein. Nur dann, wenn ich meinen Willen auch äußere, habe ich die Möglichkeit, an seiner Verwirklichung auch mitzuwirken. Hier kommt dann leider das immer noch gültige Gegenargument: Wie soll denn eine alleinerziehende Mutter an der Supermarktkasse über Politik nachdenken? In diesem Bereich unseres Daseins hat vor allem die Entwicklung der Technik einigen Fortschritt gebracht, wenn wir ihn denn als solchen auch nutzen würden. Die Erfindung der Waschmaschine hat die Frauenarbeit für die Industrie nutzbar gemacht. Die Entwicklung der Robotik zusammen mit der Miniaturisierung und der künstlichen Intelligenz wird in nicht allzu langer Zeit ein Heer von Arbeitslosen erschaffen, welches so bei ca. 85% liegen dürfte. Wer aber hat dann noch ein entsprechendes Einkommen, um all den Unsinn kaufen zu können, der theoretisch hergestellt werden könnte? Schaut hin, dann können wir erkennen, wir müssen unsere Art des Wirtschaftens und des Zusammenlebens mit allen Lebewesen auf diesem Planeten neu organisieren. Der Mensch muss erkennen, dass die Wirtschaft dem Menschen dienen muss, damit Nahrung, Kleidung, Wohnung und auch ein gesundes Maß an Luxus vorhanden sein kann. Aber der Mensch darf nicht mehr Sklave der Wirtschaft sein, von dem lediglich eine abgehobene Minderheit profitiert. Wenn wir es schaffen, in ein weltweites System von Kooperationswirtschaft einzumünden, können wir die verheerenden Wirkungen des mörderischen Turbokapitalismus überwinden. Dann wird auch wieder genügend Zeit zur Verfügung stehen, sich dem Sinn seines persönlichen Lebens hinzugeben und dies mit seinen Mitmenschen zu teilen. Diesem Kampf, um dorthin zu gelangen, müssen sich diejenigen stellen, die diese Aufgabenstellung schon jetzt erkannt haben und ihre Energie und Zeit in diese Projektarbeit investieren. Wir tun es für unsere Enkel. Der Weg von der Odyssee eines Homer bis in unsere Zeit war schon lang und er hat viele Rückschläge erlebt. Aber die Menschen sind nun einmal die Geister der Freiheit und deren adäquates Zusammenleben organisieren sie sich irgendwann selbst in einem Gesellschaftsvertrag, der den Namen Demokratie dann auch zu Recht trägt.